Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde in Bad Nauheim. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Gottes reichen Segen. Ich danke auch für die freundliche Begrüßung durch Herrn Genz und möchte nach seiner Bitte, aber auch im eigenen Interesse, mich kurz vorstellen, denn ich schätze mal, die meisten werden mich nicht kennen. Ja, ich bin ja Butzbacher und müsste eigentlich, von daher müssen mich vielleicht einige schon kennen. Denn ich war auf St. Krishona in der Ausbildung, wo auch, ja, auch die Ingeborg Schwöbel gewesen ist. Und nach der Ausbildung war ich zunächst einmal 6 Jahre im Kreis Hersfeld als Prediger tätig, dann 15 Jahre in Marburg, dann 15 Jahre in Alsfeld und zuletzt dann nochmal 6 Jahre in Völklingen und habe in allen Gemeinden immer nur schöne Zeiten erlebt. Wir durften bauen, Gemeindezentren bauen in allen Gemeinden und das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, sonst wird es so lang. Ich bin verheiratet mit Ingrid, die auch hierher mitgekommen ist. Wir haben 3 Söhne. Einer ist Lehrer in Friedberg, der andere ist im sozialen Dienst tätig in Hamburg und dann ist noch einer, der Jüngste, der ist in Alsfeld in der Pflegeakademie, ist er der Chef. Ja, Sie haben ja schon gehört, heute geht es um Wasser, aber es geht um viel mehr als nur um Wasser. Das Thema lautet ja, Jesus stillt den Lebensdurst. Ja, und was meinen Sie, was das wohl für ein Text sein mag, der zu diesem Thema hingeführt hat? Sie haben vor einer Woche Johannes 2 hier gehabt als Predigtgrundlage und heute ist es Kapitel 4 und das ist ein langes, langes Kapitel, anders als als Kapitel 2 und man müsste ja eigentlich in mehreren Predigten darüber sprechen, aber das ist ja kaum möglich in unseren Gemeinden. Das ist so eine Predigtreihe, ja, das wäre vielleicht doch interessant. Aber so für einen Gastpredigt ist das nicht gut, wenn man eine Predigtreihe darüber hält. Deswegen habe ich heute alles zusammengefasst und ich hoffe, Sie kommen mit. Ich lese aber einen kleinen Teil daraus am Anfang aus Johannes 4. Da heißt es ab 4, auf seiner Reise kam Jesus auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort ist der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Reise setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Danke, Herr Jesus, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen und dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. Und wir bitten dich, schenk jetzt auch die nötige Konzentration und rede durch deinen Geist zu unseren Herzen und lass uns auch mit dem Herzen hören. Amen. Vergegenwärtigen wir uns die Geschichte. Jesus war mit seinen Jüngern bereits früh am Morgen vom Jordantal aus, wo er mit seinen Jüngern taufte, aufgebrochen. Sein Ziel war das etwa 100 Kilometer nördlich gelegene Galiläa, wo er um Kapernaum herum die meisten seiner Wunder tat. Auf innere Weisung hin wählte er nicht den einfachen Weg seitlich am Jordan entlang, sondern den Weg am Ebalgebirge vorbei, auf dem sich die Geschichte vom barmherzigen Samariter abspielte. Von einem etwa 30 Kilometer langen Fußmarsch, müde und verstaubt, hungrig und durstig, schickt Jesus seine Jünger zum Einkaufen in das nahegelegene Sychar und macht Rast am Jakobsbrunnen. Es ist Mittagszeit. Die Hitze hat ihren Höhepunkt erreicht. Die Kreatur verstummt und zieht sich in sich selbst zurück. Und da kommt eine Frau aus Samarien mit einem Krug, um Wasser zu schöpfen. Brunnen waren immer auch Orte der Begegnung. Aber das galt in den kühleren Morgen- und Abendstunden. Wer zum Zeitpunkt sengender Mittagshitze die Wasserquelle aufsuchte, hatte seine Gründe. Ja, der biblische Text nennt uns keine Gründe. Er verschweigt die Motive. Vielleicht verdient die Samariterin mit Wasserschöpfen ihren Lebensunterhalt und ist gezwungen, ihre Tätigkeit auch mittags fortzusetzen, um so über die Runden zu kommen. Vielleicht sucht sie die Einsamkeit. Vielleicht wählte sie aber auch diese unbequeme Zeit, um Bewohnern aus Sychar, die eher abends hierher kommen, aus dem Weg zu gehen, um nicht Auskunft geben zu müssen, um nicht ihren abfälligen Blicken ausgesetzt zu sein, wegen ihres ja nicht zu bestreitenden verwerflichen Lebensstils. Sie möchte offenbar möglichst Kontakte vermeiden. Die Begegnung mit der Frau geschieht gänzlich unerwartet. Den Fremden, der auf dem Brunnenrand saß, beachtet sie kaum, zumal da er nach seinem Aussehen ein Jude zu sein schien. Auf Juden sind die Menschen ihres Landstrichs Samarien nicht besonders gut zu sprechen. Das war historisch bedingt. 720 Jahre vor Christi Geburt hatten die Babylonier das jüdische Nordreich erobert und nahezu die gesamte Bevölkerung deportiert. Wir kennen ja solche sogenannten ethnischen Säuberungen ja auch aus der jüngeren Geschichte. Die Eroberer von damals, also die Babylonier, lockten mit Steuervorteilen Bauern aus Babylon und anderen Ländern in den entvölkerten Norden Israels. Die neu Angesiedelten vermischten sich über die Jahre mit den zurückgebliebenen Juden und wurden Samariter genannt. Nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft begannen sie mit dem Wiederaufbau des Tempels. Die Samariter wollten mithelfen. Sie wollten auch dabei sein, wurden aber schroff abgewiesen, worauf sie auf den Berg Gerazin einen Ersatztempel bauten. Die Juden verachteten die Samariter wegen der Mischehen, die für sie ja streng verboten waren. Wenn ein Jude eine Ausländerin heiratete, stieß man ihn aus der Familie aus. Eine erbitterte Feindschaft trennte beide Volksgruppen seit Jahrhunderten. Die Samariter galten als Abtrünnige. Und gleichwohl nimmt Jesus mit seinen Jüngern den Weg durch Samarien. Gewöhnliche Juden hätten das nicht getan, die hätten einen Bogen darum gemacht. Dort am Brunnen, den Jakob einmal vor vielen Jahren für seine Viehherden gegraben hat, trifft er nun auf eine Frau aus Samarien. Und die spannende Frage ist, wie wird diese Begegnung ausgehen? Wird Jesus diese Frau, die ihn nicht beachtet, die ihm von sich aus kein Wasser anbietet, für das Reich Gottes gewinnen? Wird er sie gewinnen? Denn Jesus hatte ja den Auftrag zu suchen und zu selig zu machen, was verloren ist. Und bevor er gen Himmel fuhr, gab er ja seinen Jüngern und damit auch uns den Auftrag, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Erreicht andere Menschen mit dem Evangelium. Wie können Unerreichte erreicht werden? Diese Frage ist biblisch und richtig. Die gilt auch uns hier in Bad Nauheim. Jeder Christ sollte ein Missionar sein. Im Predigttext gibt uns Jesus Anschauungsunterricht, wie das geschehen kann. Lassen wir den Text auf uns wirken. Es spielt sich alles in einer Atmosphäre ab, die uns den Atem raubt. Bei Jesus spüren wir keine Verachtung, nicht die geringste Geringschätzung oder innere Abneigung der Frau gegenüber. Er überrumpelt die Frau auch nicht mit unnützen Fragen. Er spricht nicht mit ihr über das Wetter oder Sonstiges. Er beobachtet, wie die Frau am Seil ihren Eimer in die Tiefe lässt und ihn, nachdem er gefüllt sich gefüllt hatte, wieder heraufzieht. Und während sie damit beschäftigt war, saß Jesus schweigend neben ihr auf dem Brunnenrand. Er las in ihrem Gesicht, dass ein Druck von Schuld und Elend auf ihrer Seele ruhte. Aber er spricht sie nicht direkt darauf an. Das Gespräch Jesu mit der Samariterin beginnt an einem harmlosen Punkt und ist bald bei den tiefsten Fragen angelangt. Jesus bittet die Samariterin: Gib mir zu trinken. Sie ist perplex, völlig baff. Hat dieser fremde Mann, dieser Judäer, für den die Samariter doch nur Abschaum sind, hat er denn wirklich sie jetzt angesprochen? Weiß er denn nicht, wen er vor sich hat? Aber Moment mal, kommt da nicht auch eine tiefe Wertschätzung zum Ausdruck, indem er, ein Mann, sie anspricht? Das ist ja völlig ungewöhnlich. Religiöse Männer gönnen an ihren eigenen Frauen auf der Straße kein Wort. Ein Rabbi damals, der dankte Gott dreimal am Tag, dass er nicht als Frau zur Welt gekommen ist. Ja? Können Sie nachlesen. In der Öffentlichkeit sprachen sie nicht einmal mit der eigenen Frau oder Tochter, geschweige denn mit einer Fremden. Man hätte ja Kontaktschuld auf sich geladen. Das hätte das Ende der Karriere bedeutet. Dieser verlogene Moralkodex der Pharisäer und Schriftgelehrten stand im Widerspruch zur Schöpfungsordnung Gottes. Gott hat Frauen mit der gleichen Würde beschenkt wie Männer. Und wo das nicht mehr gilt, die Gesellschaft ihre eigenen Moralvorstellungen durchsetzen will, da reißt Jesus auch diese Mauer ein. Und darum müssten eigentlich in den christlichen Ländern die Frauen Jesus besonders dankbar sein. Jesus kümmert sich nicht um menschengemachte Gesetze. Er nimmt die Frau für voll. Er wendet sich ihr freundlich zu. Er strahlt menschliche Wärme aus. Er weckt Sympathie. Und das schafft die Basis dafür, dass sich die Frau öffnet. Sie fasst Vertrauen, sie spricht: Wie, du als Jude bittest mich, eine samaritische Frau, um Wasser? Sie spürt, das ist ein ganz besonderer Augenblick. Dieser Mann ist ja völlig anders. Der ist frei von Vorurteilen, der verachtet mich ja nicht. Und in der Tat, Jesus, seine uns Menschen zugewandte Liebe, reißt wirklich unsichtbare Mauern gesellschaftlichen Lebens ein. Vor ihm sind wirklich alle Menschen gleich. Bei ihm gibt es keine Rassenschranke, keine Apartheid. Die Frau wundert sich, dass ein durstiger Jude sie um Wasser bittet. Und über ihrem Staunen vergisst sie sogar, ihm das gewünschte Wasser sogleich zu reichen. Und als ob es ganz selbstverständlich wäre, löst sich ihre Zunge und sie spricht mit ihm. Das ist im wahrsten Sinne eine Begegnung mit Tiefgang. Ihr Lieben, das ist wirklich eine Begegnung mit Tiefgang. Wir spüren, hier ist ein Arzt am Werk, der die tiefen Schichten des Menschen kennt. Ein Arzt, der heilt, der erquickt, der zurechtbringt. So wie David schon in Psalm 41 gesprochen hat. Hier begegnet uns der Sohn des Höchsten, durstig und erschöpft, ganz Mensch wie wir. Eigener Hunger und Durst halten ihn nicht davon ab, einen Menschen aus seiner seelischen Not zu befreien. Er weckt Hoffnung und Sehnsucht nach Leben durch unkonventionelle, liebevolle Zuwendung. Und nun erkennt auch die Frau die Lage des Fremden. Nun erkennt auch die Frau die Lage des Fremden. Sie sieht, dass er durstig ist und kein Schöpfgefäß bei sich hat, dass er sich auf der Durchreise befindet und auf sie angewiesen ist. In ihrer erstaunten Frage, wie, du als Jude bittest mich, eine samaritische Frau, um Wasser, kommt Nachdenklichkeit zum Ausdruck. Vielleicht genießt sie auch einen Augenblick lang ein bisschen ihre Überlegenheit, aber die ist im nächsten Moment auch schon wieder verflogen. Der Fremde hat mehr zu geben, als sie sich auch nur im Entferntesten zu erhoffen vermag. Jesus antwortet ihr: Wenn du wüsstest, wer dich da um Wasser bittet, du würdest ihn sofort um lebendiges Wasser bitten. Nicht normales Brunnenwasser, das man immer wieder neu schöpfen muss, welches den Durst nicht für immer stillt. Die Frau antwortet: Aber du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn lebendiges Wasser für mich herbekommen? Ja, da hat sie recht. Aber um Brunnenwasser geht es Jesus ja auch gar nicht. Jesus spricht hier durch die Blume und die Frau versteht Bahnhof. Ja, das können wir auch bei anderen Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, beobachten. Jesus spricht manchmal wirklich in Gleichnissen. Er verschlüsselt auch eine Botschaft und lockt den neugierig gewordenen Gesprächspartner damit in ein Gespräch. Wir verstehen nicht gleich alles. Wir sitzen natürlich schon, wir sind ja vorgebildet, ne? Die wissen schon das Resultat. Der Gesprächspartner bei Jesus, den Jesus vor sich hat, der fragt nach, worauf Jesus dann deutlicher wird. Der Gesprächspartner versteht den Sinn zwar immer noch nicht völlig, wird aber durch Jesus angeleitet, die Botschaft allmählich zu entschlüsseln. Das sehen wir zum Beispiel in der Geschichte des Jesus und Nikodemus. Und das erleben wir auch jetzt mit. Zunächst klingt alles abwegig, angeberisch, was Jesus hier der Frau sagt. Er behauptet, ihr frisches Quellwasser geben zu können. Sie dagegen kann nur abgestandenes Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Und daher fragt sie verwundert, woher er denn frisches Wasser nehmen will. Er kann ja noch nicht einmal etwas abgeben. Die Samariterin aber bleibt dran. Sie fährt fort zu fragen: Kannst du denn mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jakob, der von vielen verehrte Vorfahren, hatte einmal diesen tiefen Brunnen mühsam gegraben, um mit dem Wasser seine Familie und seine Viehherden zu versorgen. Klingt es nicht anmaßend, dass dieser Fremde hier vorgibt, er könne ihr qualitativ viel besseres Wasser geben? Aber Jesus gebraucht hier Wasser in einer ganz anderen Bedeutung. Jesus meint mit lebendiges Wasser ein Wasser, das den Lebensdurst stillt. Er verwendet den Begriff wie in Offenbarung 21, Vers 6, wo es heißt: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Aber noch kann die Frau es nicht in diesem übertragenen Sinn verstehen. Und Jesus hilft ihr einen Schritt weiter. Und er spricht in Vers 13 und 14, Sie können alles nachlesen, Vers 13, 14, jeder, der dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Ja, Jesus ist nun sehr deutlich geworden. Anschaulich und klar spricht er von ihm selbst als der Quelle, aus dem ewiges Leben kommt. Jesus beansprucht selbst, diese Quelle zu sein. Jetzt scheint die Frau zu verstehen, dass es um mehr geht als lediglich um H2O. Sie antwortet: Dann gib mir dieses Wasser, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Sie hat verstanden. Mit diesem Wasser, von dem Jesus hier spricht, wird kein Essen gekocht und da werden auch keine Kleider gewaschen, mitgewaschen. Da geht es um innere Reinigung, um Herzensreinigung. Jesus geht es um Stillung des Lebensdurstes. liebe Gemeinde, damit wird eine wichtige Tatsache angesprochen, die wir nur bestätigen können. Viele Menschen heute verwüsten ihre Seele, ihre Fantasie, ihr Bewusstsein und Unterbewusstsein, zum Beispiel durch schreckliche Filme und Bilder, die sie sich ansehen, sowie durch sexuelle Ausschweifung, durch Beschäftigung mit okkulten Praktiken und anderen Dingen. Psychoanalytiker, die behaupten, sie könnten bis ins Unterbewusste vorstoßen, haben durch ihr Graben im Innenleben von Menschen entsetzliche Dinge ans Licht gebracht, die man eigentlich nur mit den zwei Adjektiven wüst und leer bezeichnen kann. Auch die Beschäftigung mit anderen Religionen kann einen Menschen innerlich total verwüsten. Das Buch von Martin Campois, ich war Buddhist, schildert dies sehr plastisch und drastisch. In jedem menschlichen Herzen schlummert ein Durst, den wir von uns aus nicht zu stillen vermögen. Wie viel unerfüllte Liebes- und Lebenssehnsucht steckt zum Beispiel in dem Musikstück »I can get no satisfaction«. Ich kann keine Erfüllung finden. So sang schon damals die englische Rockband, The Rolling Stones. Ja, ist noch nicht lange her. Da gab es eine Neuauflage. Am 27. Juli, haben sie in der Veltin-Arena in Gelsenkirchen noch einmal unter dem Applaus der Fans das Gleiche gesungen. I can get no satisfaction. Und damit bringen sie die tiefe innere Leere vieler Menschen, ihr tief sitzender Frust und ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck. Gleichzeitig signalisieren sie damit ihre ungestillte Sehnsucht nach echter Liebe, nach Seelenfrieden und Geborgenheit. Sinclair Lewis beschreibt in einem seiner Bücher eine Begegnung zwischen einem kleinen Geschäftsmann und dem Mädchen, das er liebt. Sie sagt zu ihm: Äußerlich sind wir beide ganz unterschiedlich, aber tief innen sind wir grundsätzlich dieselben. Wir sind beide hoffnungslos, hoffnungslos unglücklich über irgendetwas und wir wissen nicht, was es ist. Anders ausgedrückt, wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Ewigkeit, die Gott in unser menschliches Herz gelegt hat. Wir können sie nicht einfach abschütteln. Diese Sehnsucht nach innerem Frieden, nach Geborgenheit erinnert uns immer wieder, mal weniger, mal stärker, an Gott, unseren Schöpfer, vor dem wir alle einmal Rechenschaft ablegen müssen, der uns geschaffen hat. Sie ist wie eine unsichtbare Stimme aus dem Off. Letztlich finden wir nur bei Gott wirkliche Geborgenheit und Trost, wirklichen Frieden, echten Sinn und ewigen Halt. Entweder bei ihm oder nirgendwo. Die Frau in unserem Text ist seelisch am Verdursten. In ihrem Inneren ist Wüste. Sie braucht mehr als H2O. Sie braucht vielmehr den Zugang zu einer Quelle, die ein ganzes Leben lang nicht versiegt. Und nun hat Jesus in ihr die Sehnsucht nach lebendigem Wasser geweckt. Die Frau bittet: Gib mir dieses Wasser. Doch sie muss ihr Leben in seiner ganzen Wirklichkeit sehen. Es muss zuvor alles ans Licht kommen, was sie letztlich niederdrückt, was sie so einsam macht. Es muss angesprochen werden. Und darum gibt ihr Jesus eine Antwort, die den unbefangenen Leser der Geschichte ebenso überrascht wie auch die Samariterin. Gut, entgegnet Jesus. Geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ja, vieles muss gemeinsam aufgearbeitet werden. Ruf deinen Mann und dann kommt her. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt, erstaunt meinte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Die Frau ist geschockt. Plötzlich ist ihr ganzes Leben aufgerollt. Was für ein Chaos. Die ganze Menschheits- und Lebensgeschichte in einem Herzen. So viele Hoffnungen und Enttäuschungen, so viele gescheiterte Beziehungen, so viel Leid, so viel Gewalt, so viele gebrochene Versprechungen, so viele Wunden und so viel Einsamkeit, so viel Verachtung und so viel Wüste, so viele verworfene Lebensziele und immer noch auf der Suche und immer noch unterwegs auf der Suche nach Geborgenheit und immer noch nicht gefunden. Was für ein armes Leben. Die Frau ist peinlich berührt, aber sie verschließt sich nicht. Warum verschließt sie sich nicht? Weil sie merkt, die Person, die hier vor mir sitzt oder steht, der bin ich nicht egal, die liebt mich. Sie spürt, dieser Mann will sie nicht demütigen, ihr geht das Herz auf. Sie antwortet, ergriffen von Jesu Worten, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Das heißt für sie, ich kann ihm nichts vormachen, er kennt mich ja durch und durch. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, der Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. Hier ist nun ein Mensch, der sich hoffnungslos verirrt hat, der Rettung braucht und auch Rettung möchte. Aber noch hat die Samariterin Jesus nicht als Retter erkannt. Nicht als den Retter, der Schuld vergeben kann. Aber sie erlebt, dass er sich von ihrer Vergangenheit nicht abschrecken lässt. Sie muss demnach vor ihm auch nichts verstecken. Sie fühlt sich angenommen und sie verlangt nach letzter Erfüllung. Sie braucht Vergebung. Und deshalb fasst sie sich ein Herz und spricht zu ihm, Herr, kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Also, wer es mitliest, Vers 20. Wenn Jesus ein moderner Psychotherapeut gewesen wäre, dann müsste er zumindest jetzt das religiöse Element, die Wesensseite des Glaubens ausklammern. Er müsste sagen, komm, das hat jetzt hier nichts mehr zu suchen. Aber wirkliche Heilung kann nur eintreten, wenn der Mensch im Einklang mit seinem Schöpfer steht. Wenn er inneren Frieden hat und den kann Gott wirklich schenken durch Vergebung der Schuld. Die Geschichte ist hochinteressant, merken Sie? Jesus sieht sofort, dass in der Frage nach dem rechten Ort der Anbetung auch die Frage nach dem rechten Tempel steckt, wo sie für ihre Sünden ein Opfer bringen kann. Mit einem Opfer will sie wieder gut machen, was sie in ihrem Leben alles schlecht gemacht und an Schuld auf sich geladen hat. Sie möchte Absolution. Aber der samaritische Tempel auf dem Gerizim ist doch nur Ersatz. Reicht der auch? Sie ist nicht sicher, ob ein Opfer in einem Ersatztempel vor Gott zählt und nach Jerusalem darf sie ja nicht. Wo kann sie also hin mit ihrer Schuld? Wie kann sie mit Gott ins Reine kommen? Wie können Menschen seelische Entlastung erfahren? Wer zeigt ihnen den Weg? Jesus öffnet der Samariterin den Blick für einen ganz anderen Weg. Gott ist nirgendwo eingesperrt, weder in Tempeln noch in Kirchen oder Kapellen. Gott ist nicht von Gebäuden oder Zeremonien abhängig. Jesus sagt zu ihr, doch es kommt die Zeit. Ja, sie ist schon gekommen, in der die Menschen Gott überall anbeten können. Wichtig ist allein, dass sie von Gottes Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will Gott angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss seinen Geist haben und in seiner Wahrheit leben. Die Frau braucht nirgendwo hinzugehen. Alles, was sie braucht, ist, sich aufrichtig im Gebet an Gott zu wenden. Sie braucht keine Opfer, sie braucht keine Vorleistungen zu bringen. Die Frau entgegnete: Ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen wird. Der wird uns das alles schon erklären. Und daraufhin sagt Jesus: Du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Auf einen Retter warteten damals Juden und Samariter, auf einen starken Mann, der endlich die römische Besatzungsmacht aus dem Land treiben würde. Aber Jesus wollte nicht politischer Regent werden. Er wollte keine Staatskirche schaffen. Er gibt sich hier der Frau als der Messias, als der Erlöser zu erkennen, als der vergeben kann, als der das Grundproblem der Menschheit löst. Jesus, ihr Lieben, ist der einzige Weg zu dem einzigen Gott. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er kann vergeben. Und das hat Jesus während seiner Lebzeit oft getan. Als diesen Retter gibt sich Jesus zu erkennen, das wird für die Frau zum Wendepunkt ihres Lebens. Sie erkennt, das höchste Lebensziel ist Frieden mit Gott. Und da gerät ihr Inneres in Bewegung, so dass sie vergisst, wozu sie eigentlich zum Brunnen gekommen ist. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und berichtet aufgeregt allen Leuten: Kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Dabei hat er mich noch nie gesehen. Ob er wohl der Messias ist? Ist das nicht herrlich? Sie geht ins Dorf, sie geht keinem mehr aus dem Weg. Die Dorfbewohner sind perplex. Sie sehen, die Frau ist ja plötzlich wie umgewandelt, total verändert. Sie ist ja voller Begeisterung, Freude und Glückseligkeit, was wir nie zuvor bei dieser Person gesehen haben. Da muss etwas passiert sein, etwas Grundlegendes. Diesen Mann müssen die Dorfbewohner sehen, der das geschafft hat. Das Verhalten der Frau ist so ansteckend, dass sie alle hinausgehen, um Jesus zu sehen. Und dann laden die Samariter sogar Jesus noch ein, ihr Gast zu sein. Und Jesus geht mit und er bleibt 2 volle Tage in diesem Dorf. Und es geschieht noch mehr, denn es heißt, schließlich glauben noch viel mehr Menschen an ihn. Glaubten noch mehr an ihn. Sie sagten zu der Frau: Jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gesehen und selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Nicht nur ihr Retter, sondern nicht nur der Retter Israels, sondern der ganzen Welt. Und wieder schwinden Grenzen. Der Retter hat wirklich die ganze Welt im Blick, auch uns, auch dich und mich. Was für eine Geschichte. Sie lehrt uns, wenn man in einer Sackgasse festsitzt, hilft nur eins: umkehren. Gott weiter aus dem Weg zu gehen, bringt Unglück. Wendepunkte sind die wichtigsten Stationen auf unserem Lebensweg. Umkehren. Am Ende der Geschichte müssen wir sagen, wie gut, dass Jesus sich nicht in ein belangloses Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen eingelassen hat. Wie gut, dass Jesus die Frau direkt herausgefordert hat. Wie gut, dass Jesus nicht nur Sünden aufdeckt, sondern auch auf Golgatha für unsere Sünden Schuld gestorben ist. Wie gut, dass Jesus Freude und Erfüllung schenkt. Wie gut, dass Jesus in seinen Jüngern auch heute noch am Wirken ist. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns die Quelle mit dem Wasser des Lebens geworden bist. Du kommst unserem Lebensdurst entgegen. Du gibst den Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass wir nicht mehr woanders nach dem wahren Leben suchen müssen. Wir bitten dich für alle Menschen, die dich noch nicht gefunden haben, für alle, die noch unterwegs sind, die ihren Durst in den oberflächlichen Versprechungen dieser Welt zu stillen suchen und doch nicht satt werden. Begegne du ihnen auf deine ganz persönliche Weise. Zeige uns Menschen in unserer Umgebung, denen wir selbst auch den Weg zur Quelle weisen können. Amen.